Es ist der Traum eines jeden Astronomen, irgendwann am Himmel mal, also nicht nur im Himmel zu sein irgendwann, sondern auch noch am Himmel und so, dass die anderen sich darum kümmern müssen, was ist denn das jetzt für ein Stino? Oder für... I'm not completely happy with these things here, but gut, wir werden sehen, wie ich mich hier verheddere und verhaspele. Das ist ja alles irgendwie doch Quantenmechanik, wie Sie wissen und so.
Gut, also gut. Ja, ich gucke nochmal, wie Sie so aussehen. Vor dem Vortrag, vorher so, nachher so. Haben Sie hier unten noch irgendwie Sauerstoff? Ist noch was da? Geht noch. Also atmen Sie, wenn es geht, nur ein, atmen Sie nicht aus. Es ist sonst, klappt das alles nicht. Also, Sie sehen schon, es gibt keinen PowerPoint-Vortrag. Sie können sich aber, es wird einen geben, also Sie können ihn auf irgendeiner Homepage, auf welcher weiß ich noch nicht, aber ihr werdet schon wissen, wo sind die Leute, die mich hier, die hier hinten standen, jetzt sind sie weg. Gut, also es gibt einen Vortrag, die berühmten PowerPoint-Folien, aber Sie müssen bei dem Vortrag alles selber mitmachen, alles. Sie müssen also das Kino in Ihrem Kopf entwickeln und ich fange mal so an, wenn ich hier bin, ungefähr hier, bin ich beim Urknall. Ja, also genau hier. Heute vor 13,7 Milliarden Jahren, um kurz nach 5, ist das Universum entstanden. Und zwar auf den Tag genau. Wir feiern das ja hier in Frankfurt. Und wenn ich hier bin, dann bin ich im Heute. Wenn ich also zurückgucke, gucke ich dahin. Sie müssen das nicht persönlich nehmen, obwohl ein wunderbarer Anblick, wunderbar schön. Also da ist der Urknall und ich gucke zurück. Der Titel des Vortrags ist ein dämlicher Titel eigentlich, aber der Titel ist deswegen so schön, weil ich kann alles erzählen, was ich will. Übrigens, der Vorteil eines Vortrages in freier Rede ist auch, ich werde garantiert pünktlich fertig. PowerPoint bedeutet ja, dass man so eine, ja, man muss ja so komplett durch, man muss ja durch alles durch und, oder man macht so einen didaktischen Hammer zwischendurch, dass man eben sagt, ja, das konnte ich Ihnen alles nicht zeigen, ich habe keine Zeit, das kann Ihnen bei diesem Vortrag nicht passieren. Ich kann mir jetzt eine Viertelstunde Einleitung erlauben, ich bin der Einzige, der weiß, was der Inhalt dieses Vortrages ist. Und Sie werden sagen, Mensch, wie der das hingekriegt hat, der hat das aber so genau dahin getan. Wunderbar. Ja? Also einfach nur, damit Sie das, damit Sie merken, das ist ein erfahrener Redner, meine Güte, der steht da vorne und all die, wunderbar, schön, gut. So, dann sind Sie jetzt soweit. Es tut mir leid. Vorne und hinten um Naturwissenschaften. Ich unterrichte beide Fächer, deswegen bin ich nicht mehr so in der Lage, das eine vom anderen zu unterscheiden. Also Physik war lange Zeit experimentelle Philosophie, war also etwas zwischen diesen beiden Ebenen. Heutzutage ist Physik die Fortsetzung der Naturphilosophie mit viel mehr Geld, mit anderen Mitteln, aber im Prinzip sind es die gleichen Fragen, die sich auch, gut, das Land ist in letzter Zeit etwas in die Kritik geraten, aber trotzdem, vor 2.500 Jahren waren die vorne dran, das waren die Griechen. Die haben mit den Fragen angefangen, was ist die Welt? Und eine der wesentlichen Fragen ist, was hat es mit diesem ganzen Universum auf sich? Also fangen wir mal ganz langsam an und machen es so. Sie schauen, ich weiß nicht, wie das Wetter hier in Hessen in den letzten Wochen gewesen ist, bei uns in Bayern war es eine Katastrophe, deswegen ist das, weise ich darauf hin, falls Sie klare Nächte gehabt haben, ist es gut. Sie schauen nachts in den Himmel und dann sehen Sie, bei klarem Kopf, einzelne Punkte, leuchtende Punkte am Himmel, leuchtende. Davon sind einige Planeten. Das merken Sie daran, dass es Scheibchen sind und die funkeln nicht so. Aber alles, was da oben funkelt, also das Licht in irgendeiner Art und Weise ein bisschen wackelt am Himmel, das sind Sterne. Und jetzt machen Sie sich für einen winzigen Moment, machen Sie sich Folgendes klar. Die Tatsache, dass Sie den Stern da oben sehen können, bedeutet, zwischen Ihrem Auge und diesem Stern ist nichts, was das Licht verschlucken könnte oder verschluckt hat. Ansonsten würden Sie nämlich den Stern nicht sehen. Ruhe! Na also, geht doch. Soll ich noch lauter sprechen? Dann ist meine Stimme völlig...
Also dann muss ich gucken hier, wie... Wieso habt ihr denn hier so schwache Laut? Also noch lauter. Viel lauter. Also erheblich lauter. Wenn ich den Vortrag so halte. Ist das mit dem Minenspiel ein Problem? Ich kann natürlich dann die Doppelkinn-Empörung bekommen, aber mehr ist da nicht drin.
Also nochmal zurück zu dem Ausgangspunkt. Wir schauen an den Himmel und sehen Dinge, die wir nur deswegen sehen können, weil das Licht von diesen Dingen, von den Lichtquellen, nicht verschluckt ist. Das ist eine kosmologische Grunderfahrung. Das bedeutet nämlich,
da draußen ist so gut wie nichts. Also, ich meine, wenn da was wäre, dann würden wir ja nichts sehen. Weil, ja, doch, weil das Licht wäre, ja, wie soll ich es Ihnen sagen? Also, um es mal ganz klar zu machen, wenn das Universum zum Beispiel so dicht wäre wie das Material dieser Folie. Verstehen Sie, was ich meine? Gut, okay. Also, dann sehen Sie schon, offenbar ist das Universum, was wir heute sehen, ist leer. Wie leer? Na, also hier, sagen wir mal so, unter normalen Bedingungen sind hier in diesem Raum, in einem Kubikzentimeter Luft, 100 Trillionen Teilchen, 10 hoch 20. Das ist, finde ich, selbst angesichts der Finanzkrise immer noch eine Zahl, wo wir Astronomen noch vorne dran sind. Das wird erst bei dem dritten oder vierten Rettungspaket des Euros in 4 oder 5 Jahren wird es soweit sein. Also 100 Trillionen Teilchen ist die Dichte hier unten jetzt. Gut, hier ist es ein bisschen, ist klar. Aber... Bin völlig ohne, ja? Da. Also hier unten sind es 10 hoch 20 Teilchen. Die mittlere Dichte in der Milchstraße ist ein Teilchen pro Kubikzentimeter. Die mittlere Dichte im Universum heute ist ein Teilchen pro Kubikmeter. Wenn Sie sich für einen winzigen Moment, nur mal für einen winzigen Moment, nur für Spaß, vorstellen, Sie seien ein Elektron am Rande eines Galaxienhaufens, dann vergehen 25 Millionen Jahre, bis Sie mal ein anderes Elektron treffen. Und da beide Teilchen schlecht gelaunt, also negativ geladen sind, haben die noch nicht mal eine Wechselwirkung miteinander. Die stoßen sich ab. Das Universum ist angefüllt mit deprimierten Elektronen, die noch nie in ihrem Leben irgendwie mal Sex mit einem anderen Elektron oder mit einem Proton hatten. Nichts, da ist draußen ist überhaupt nichts. Das ist die totale Leere. Was die Frage übrigens stellt, weshalb Astronomen sich über sowas Leeres überhaupt aufregen. Was machen die den ganzen Tag, wenn da draußen nichts ist? Ja, es gibt ja eben doch was, zum Beispiel Sterne. Das, was sie machen mit einer solchen abendlichen Beobachtung ist eine kosmologische Grunderfahrung. Rainer?
Harald.
Alles klar, prima. Ich danke. Gut. Klasse. Klappt doch, geht, ja, wunderbar. Eine kosmologische Grunderfahrung. Jetzt ist die Frage, wie geht man mit so einer Erfahrung um, beziehungsweise was hat das Universum, was ich da draußen sehe, eigentlich mit mir zu tun? Eine der ganz merkwürdigen Dinge der Physik ist ja, dass sie so eine unheimlich geile Wissenschaft ist. Sie ist ja über alle Maße klasse. Warum? Warum ist sie so unglaublich erfolgreich? Wie kommt das? Wie kommt sie dazu, sogar das gesamte Universum sich zum Gegenstand zu machen? Astrophysik ist ja angewandte Physik, sonst nichts. Wie können wir das überhaupt machen? Wie können wir überhaupt sinnvolle Aussagen über das Universum machen? Wie geht das? Naja, wir haben mehrere Hypothesen. Die erste Hypothese ist, die Naturgesetze, die wir... Ach so, das hatte ich ja noch gar nicht erwähnt. ich stelle mich noch mal in die Gegenwart, Entschuldigung, nicht, dass ich dazwischendurch in die Entwicklung des Kosmos hineinlaufe. Die Physik ist eine der Wissenschaften, die nach einer ganz bestimmten Methodik arbeitet. Die Methodik heißt, jede Hypothese muss, jetzt nach der neuen Rechtschreibung mit 4S, muss an der Erfahrung scheitern können. Theorien, die immer nur Theorien sind und die nicht testbar sind, in irgendeiner Art und Weise an einer Beobachtung oder Experiment überprüft werden können, werden nach einer Weile einfach ausgesondert. Welche Hypothesen können wir uns denn erlauben? Naja, da sind wir ganz fröhlich und freundlich. Wir sind sparsam, extrem sparsam, wenn es irgendwie geht. Unsere Hypothesen sollen möglichst wenig Annahmen haben, weil Hypothesen mit wenig Annahmen können schneller getestet werden als Hypothesen mit vielen Annahmen. Okay, das vorweg. Und wir setzen voraus, und das ist natürlich in der Tat, ich muss jetzt doch mal in die Mitte gehen, laut Duden, ich weiß nicht, ob Sie den noch kennen, früher gab es ja noch also Bücher im Bücherschrank, konnte man rausziehen, DA bis irgendwo hin, ne? Laut Duden, noch besser laut Lexikon, Brockhäuser und so weiter, kann man nachgucken, was ist Chauvinismus? Die Männer wissen alle, wovon ich rede. Chauvinismus ist der Glaube an die Überlegenheit der eigenen Gruppe. Tu mal wieder weg. Eine maximal chauvinistische Hypothese ist nun folgende. Wenn Lebewesen von einem Planeten, der irgendwo am Rand einer uninteressanten Sonne, am Rand einer völlig uninteressanten Galaxie sich bewegen, wenn diese Lebewesen behaupten, die Naturgesetze, die wir von hier kennen, gelten überall im Universum, überall. Es gibt keinen Platz, wo diese Naturgesetze, es kann sein, dass es noch andere Naturgesetze gibt, aber die, die wir kennen, die bis jetzt sehr gut überprüft sind, Achtung, Philosophie. Die Überprüfung von Naturgesetzen findet im Allgemeinen durch Experimente und Beobachtungen statt. Je genauer die Naturgesetze überprüft werden, umso eher kann man sie als möglicherweise nicht falsch annehmen. Das ist ernst gemeint. Sie lachen. Von Wahrheit weiß ich als Physiker nichts zu sagen. Das heißt nicht, dass ich ein Lügner bin. Das heißt immer nur, dass das, was wir tun, immer nur Versuch und Irrtumsbeseitigung ist. Dieser Vortrag müsste eigentlich, ich weiß nicht, ob Sie es kennen, CNN und Phoenix, die haben ja immer solche Bänder unten rumlaufen. Meistens sieht man ja irgendwelche Börsendinger, ja, und so weiter. Aber hier müsste eigentlich rumlaufen, glauben Sie mir kein Wort, wir irren uns empor, ja. Ganz wichtig, glauben Sie mir kein Wort, wir irren uns empor, ja. Wir irren uns empor, das ist die Methode der Naturwissenschaften. Wir machen einen Versuch, wenn die Hypothese sich bestätigt, wunderbar, bis zum nächsten Mal. Und die Hypothese steht ständig unter Dauerbeschuss. Das ist übrigens die Voraussetzung für Universität. Ansonsten wäre das ja so eine Art von Eintritt in einen Geheimzirkel, eine Universität. Also die Transparenz der Naturwissenschaften lebt davon, dass diejenigen, die da unterrichten, sich irren können. Ansonsten wäre das Ganze ja dogmatisch. Ja, wir können immer und immer wieder sagen, nee, das ist alles falsch. Die Studenten sollten uns grundsätzlich kein Wort glauben. Zumindest nicht ohne einen vernünftigen, plausiblen Zweifel. So immer hinten im Kopf haben, ich glaube, ich kann das besser. Ja, immer, grundsätzlich, auch wenn es gar nicht stimmt, egal, immer denken, weil nur so kann man sich einigermaßen aufrecht halten, ganz, ganz wichtig. Also wir irren uns empor, das heißt, die Hypothesen, die wir über die Natur machen, über das gesamte Universum, ist eine Hypothese, die sich daran bemessen lässt, welche Theorien haben wir hier auf der Erde, von denen wir der Meinung sind, die sind nicht völlig falsch. Noch nicht. Vielleicht sind sie ja mal falsch demnächst, aber noch sind sie nicht falsch. Wovon wird die Rede sein? Von Quantenmechanik, Relativitätstheorie, all diesen wunderschönen Dingen, die es uns gestatten wird, und deswegen kommen wir jetzt zum nächsten Teil des Vortrags, die es uns gestatten wird, unsere eigene Geschichte im Universum abzulesen. Was das Universum mit uns zu tun hat, ist ganz einfach, da kommen wir her. Denn, Achtung Philosophie, es gehört zum methodischen Naturalismus anzunehmen, ja gut, es bleibt aber nichts anderes übrig, dass kompliziertere Dinge sich aus einfachen Bausteinen zusammengesetzt haben und nicht umgekehrt. Also wir sind nicht schlagartig irgendwie aufgetaucht und sagen, so, jetzt machen wir das, sondern alles, was wir haben, alles, was wir besitzen an Fähigkeiten, hat unter anderem etwas damit zu tun, woher wir kommen. Also unsere Erkenntnisfähigkeit, unser Erkenntnisapparat hier oben ist ein Teil der Evolution auf diesem Planeten. Nur mal, damit Sie mal wissen, worauf ich hinaus will, wenn es um Evolution geht. Nehmen wir mal an, wir schauen uns in der Umwelt um, wir schauen uns überall um und stellen Kataloge zusammen, was alles miteinander zusammenhängt, wie Tiere funktionieren, wie Pflanzen funktionieren, dass Pflanzen Tiere fressen oder auch Tiere Pflanzen fressen und all diese ganzen wunderbaren Naturzusammenhänge. Und jeder dieser Naturzusammenhänge nehmen wir als einen Treffer. Treffer im Sinne von Pfeil ist exakt in der Mitte einer Zielscheibe. Für uns Nachgeborene, die wir ja nun nach 4,56 Milliarden Jahren Erdgeschichte auf dem Planeten uns so umgucken, ist ja die Welt voller Pfeile, die exakt in der Mitte getroffen sind. Wenn man dieses Bild jetzt nimmt, stellt sich die Frage, wie kann man es schaffen, jeden Pfeil in die Mitte einer Zielscheibe zu bringen? Eine Möglichkeit ist üben. Lange üben, oft versuchen. Immer und immer wieder. Am Anfang schießt man mit dem Pfeil irgendwo hin, mit dem Bogen. Später trifft man schon mal die Scheibe. Und irgendwann, nach aber und aber Hunderttausenden von Versuchen, könnte es einem gelingen. Und Sie denken sich nur an diese Szene Kevin Costner in Robin Hood, wo es ihm gelingt, ja, den Pfeil in einen Pfeil hinein. Es geht aber nur im Film. Das ist die Variante, die führt unmittelbar zu der Vorstellung, dass wenn jemand für diese Welt verantwortlich ist, dann muss es ein Meister sein, der all diese Pfeile geschossen hat. Es gibt aber noch eine andere Variante, Pfeile genau in die Mitte einer Zielscheibe zu bringen. Und das ist die Variante, die geht so. Mal gucken. Ich schieße einen Pfeil. Batsch. Und male dann um den Pfeil herum eine Zielscheibe. Das führt hundertprozentig zu einer hundertprozentigen Trefferquote. Frage ist, was ist das Malen der Zielscheibe im Zusammenhang mit biologischer Evolution zum Beispiel? Nur ganz einfach, die biologischen Systeme bieten pausenlos Möglichkeiten an. Und die Anpassung an die Umweltbedingungen, je genauer sie angepasst sind, umso genauere und genauere und genauere Zielscheiben sind zu zeichnen. Das heißt, dass wir heute da sind, ist kein Wunder. Unser Gehirn, Ja, doch, ich bin zwar heute im Auto gefahren, ich würde aber trotzdem die Meinung vertreten, unser Gehirn verfügt über Fähigkeiten, über rationale Fähigkeiten. Ja, wissen Sie, von München hierher mit dem Auto. Das war bei den Baustellen geht es ja, da fahren ja alle einigermaßen langsam. Aber wenn man dann die Baustellen sind quasi die Rettung. Sobald man aus den Baustellen wird, gut, zurück zum Ausgangspunkt. Wir verfügen über Erkenntnisfähigkeiten, die offenbar an unserer Umwelt getestet sind und die unser Überleben bzw. das Überleben unserer Vorfahren garantiert haben. Die entscheidende Frage ist jetzt, wieso können Lebewesen von einem Planeten Aussagen über den ganzen Kosmos machen? Das ist die philosophische Grundfrage. Eine Frage, die wir bis heute nicht beantworten können, aber wir haben eine Strukturwissenschaft, die uns zumindest dabei hilft, solche Aussagen machen zu können. Das ist die Mathematik. Die Mathematik beschäftigt sich mit Strukturen. Die müssen nicht notwendigerweise existieren, aber viele davon existieren. Das ist das Irre. Also die Mathematik ist eine zunächst einmal völlig nutzlose Angelegenheit, deswegen ist sie so wahnsinnig hilfreich. Weil sie nicht dafür gemacht worden ist, irgendwas zu erklären, sondern, ich stelle mir mal Folgendes vor, 2, 3 Axiome am Anfang und dann werden die Folgerungen daraus gezogen. Wunderbar, grandios. Und das machen wir, wenn wir Kosmologie betreiben. Wir machen Philosophie. Wir machen Mathematik und wir machen jetzt Physik. Was ist da gemacht worden? 1929, ein ehemaliger Boxer und Rechtsanwalt, der dann irgendwie zur Astronomie gefunden hat, hatte das größte Rohr des Universums, der Erde zur Verfügung, ein Riesenteleskop, und damit schaute er Galaxien an. Und er stellte fest, dass die Objekte, die besonders weit von uns entfernt, der Mann hieß Hubble, können Sie mitschreiben. Übrigens gibt den Vortrag, wie gesagt, also volles Programm, können Sie dann, ja. Der Mann hieß Hubble und hat also in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts festgestellt, dass die Galaxien, die besonders weit von uns entfernt sind, sich am schnellsten von uns entfernen. Wie hat er das gemacht? Er hat elektromagnetisches Licht beobachtet. Das ist überhaupt das, was wir Astronomen meistens machen. Zu 99% beobachten wir elektromagnetisches Licht und wir sehen elektromagnetische Strahlung, die immer aus der Vergangenheit kommt. Alles, was im Universum passiert, ist schon passiert. Also wir Astronomen, wir lesen immer die Zeitung von gestern. Also Astronomie ist sowas wie Ahnenforschung auf höchstem Niveau oder auf niedrigstem, wie Sie wollen. Und denken Sie immer dran, wir arbeiten die ganze Zeit mit der Methode, wir sind nur Hypothesen. Es kann alles auch ganz anders sein, aber wir werden sehen, ob unsere Hypothesen, die müssen was erklären können und, das ist überhaupt das Tollste, Physik ist die einzige, in Worten, die einzige Wissenschaft, die einzige Wissenschaft, die Theorien hat mit Prognosepotenzial. Alle anderen Wissenschaften rekonstruieren das, was da ist. Die Physik ist die einzige Wissenschaft, die prognostiziert, die Vorhersagetheorien hat, die sogar sagt, unsere Theorien sind dann besonders stark, wenn sie etwas vorhersagen, was wir bis dahin noch nicht gewusst haben. Also neue Entdeckungen, neue Beobachtungen in jeder Form, wenn die gemacht werden, nachdem die Theorie formuliert worden ist. Sie werden nachher ein wunderschönes Beispiel davon hören, wenn ich irgendwann mal mit diesem Vortrag fertig wäre. Okay. Zurück zum Punkt. Der Mann hat also elektromagnetische Strahlung beobachtet und er hat die elektromagnetische Strahlung interpretiert. Also der war da nicht draußen und hat geguckt, Galaxie, du bewegst dich schneller von mir weg als die andere, sondern immer nur indirekt. Wie hat er das interpretiert? Er wusste, dass die Atome eine besondere Form von Strahlung abgeben, nämlich in einer ganz bestimmten Art und Weise. Das hängt damit zusammen, wie die Elektronen um den Atomkern herum verteilt sind. Diese sogenannte Spektralanalyse, die kannte man schon aus dem 19. Jahrhundert. Und man wusste aus dem Labor ganz genau, wann ein Element einer bestimmten Sorte unter bestimmten Bedingungen welche Strahlung abgibt. Also wenn wir jetzt hier mal so eine Spektrallinie nehmen, die ist also jetzt normalerweise hier, da wo die Atome hier auf der Erde sind, da ist die Spektrallinie hier. Sollte sich diese Quelle von uns wegbewegen, dann wird diese Spektrallinie zum Roten hin verschoben. Das Rote ist hier irgendwo bei den größeren Wellenlängen, hier. Sollte sich die Quelle von uns wegbewegen, würde sich die Quelle auf uns zubewegen, also so rum, dann würde sich das Ganze zum Blauen hin verschieben. Also da ist Rot und da ist Blau. Was er beobachtet hat, ist, dass die Objekte, die besonders weit von uns entfernt sind, deren Emissionen, deren Spektrallinien, sind alle ins Rote verschoben. Und zwar umso weiter, je weiter die Objekte entfernt sind. Und daraufhin schloss er messerscharf auf ein anschauliches Modell. Folgende Variante: Ich nehme einen Luftballon ohne Luft und verteile auf der Oberfläche des Luftballons gleichmäßig Punkte und blase nun hinein. Und beobachte, da sich die Oberfläche vergrößert, dass die Punkte, die am Anfang, bevor Luft in dem Luftballon war, schon bereits am weitesten voneinander entfernt waren, dadurch, dass sich jetzt die Oberfläche vergrößert, diese Punkte sich am weitesten und am schnellsten voneinander entfernen. Mit anderen Worten, Edwin Hubble schloss, das Universum expandiere. Ein schöner Konjunktiv, wird leider Gottes viel zu selten aufgeschrieben, weil in den Lehrbüchern steht immer drin, das Universum expandiert. Das hat er nicht gemacht. Er hat nur gesagt, wenn ich die Beobachtung so interpretiere, dann muss ich annehmen, dass das Universum expandiere. Wenn das und jetzt kommt die zentrale Message für diesen Vortrag. Jetzt müssen Sie mitmachen. Jetzt ist wirklich, jetzt kommt es auch mal auf Sie an. Ja? Ja, jetzt mal ein bisschen. So, seien Sie mal dabei. Also, ich bin immer noch im Heute. Wir marschieren gleich los, keine Bange. Das ist aber jetzt wichtig. Wenn das Universum expandiert, ein ganz flacher Karlauer in dem Zusammenhang ist der Satz von Woody Allen, die sagen immer, das Universum expandiert, ich finde aber immer selten einen Parkplatz und so weiter. Das ist aber blöd. Ja? Weg. Darüber wird hier nicht gelacht. Nein. Ach, Sie gehen, das ist schade. Wenn das Universum expandiert, dann war es gestern. Wie war es dann gestern? Kleiner. Da haben das alle. Das ist wichtig. Vorgestern war es noch kleiner. Und wenn es wirklich stimmen sollte, was Hubble da rausgefunden hat, dann haben wir ein Riesenproblem vor der Haustür. Dann können wir nämlich gedanklich mit unserem Erkenntnisapparat, der aus der Evolution entstanden ist, der diese so Sachen sagt wie, ja, die Dinge haben sich entwickelt, es war nicht immer so schön wie heute, sondern früher war es, ja, in dem Fall eben enger, man war enger beieinander, dann können wir gedanklich an systematisch diese Zeitreise zurückmachen und können uns fragen, was ist das Kleinste, nee, wie klein kann das Universum denn gewesen sein? Nur das Universum könnte so groß gewesen sein wie dieser Hörsaal. Es könnte aber noch kleiner gewesen sein. Es könnte so klein sein wie dieser Hahn, dieser Gas. Ist das Gas oder? Ja, ist Gas. Finger weg, Finger weg. Also, es könnte so klein sein wie das hier. Es könnte noch kleiner sein. Ja? Also, sehen Sie, es könnte noch kleiner sein. Keine Bange, ich mache es nicht weiter. Gedanklich können wir ja, kennen Sie Ephraim Kishon? Der hat mal eine wunderschöne Geschichte aufgeschrieben, das jüdische Pokern. Ja, Sie denken sich eine Zahl, ich denke mir eine Zahl, dann sagen Sie Ihre Zahl und wenn meine größer ist, habe ich gewonnen. Sehen Sie? Ja, ist klar. Ja? Ich glaube, am Ende gewinnt Ben-Gurion bei ihm. Okay. Ja, sehen Sie das Problem. Sie könnten sich was denken, nämlich zum Beispiel können Sie sich denken, wie klein, wenn das Universum, Sie erinnern sich, das Universum expandiert, war gestern kleiner, aber vorgestern noch kleiner, wir können es noch kleiner machen. Wie klein kann das Universum dann gewesen sein am Anfang? Also wie, gut, kleiner. Sie denken sich was Kleines, ich denke mir was Kleineres. Sie denken sich was Kleineres als mein Kleineres und was ist das Kleinste aller Kleinste, über das nichts mehr hinausgedacht werden kann? Das gibt's gar nicht. Wir können uns immer noch was Kleineres denken. Und selbst dann, wenn ich sagen würde, das war hier, dann werden bei 99,9% aller Homo sapiens auf diesem Planeten sofort die Frage auftauchen. Sofort. Das spüre ich hier ganz genau. Höhe, Länge, Breite mal Publikum gibt Atmosphäre. Ich kenne das ganz genau. Kommt hier der Satz, und was war davor? 100%ig. Oder noch besser, bei der Expansion, wo hinein expandiert es denn? Wunderbar. Also diese Fragen sind völlig okay, aber kann ich nur an den Herrn Kant, Alter aus Königsberg, weiterreichen, der in seiner Vorrede zur Kritik der reinen Vernunft schon geschrieben hat, dass unsere Vernunft sich Fragen stellen kann, von denen sie von vornherein weiß, kriegst du nie Antwort. Gut. Also, so. Was ist der Anfang des Universums? Wenn Hubble recht hat, und denken Sie, ja ich sage kein Wort umsonst im Vortrag, brauchen Sie nicht zu denken, der Mann redet so schnell, meine Güte, der ist wohl froh, wenn es fertig ist. Nein, nein. Denken Sie nochmal an diesen Abend, wo Sie in den Himmel schauen. Heute ist das Universum fast total leer. Also, sowas von leer, dass Sie Sterne sehen können. Und wenn das Universum wirklich so angefangen hat, so klein, ja, also, wie klein kann es denn gewesen sein? Das ist jetzt kein gewollter Reim gewesen. Was ist das Kleinste? Womit, also dann kann man wieder auch nur, Achtung, Philosophie. Ja, das ist eine Frage, die sich schon vor 2400 Jahren ein Mann namens Aristoteles gestellt hat. Der ist nämlich folgende These ausgegangen, der war im öffentlichen Dienst, deswegen, der natürliche Zustand der Materie sei der Ruhe. Okay. Ich kann mir das leisten, ich bin Beamter. Also, okay. Er sei der Ruhe. Denn Aristoteles hat beobachtet, dass wenn Dinge angeschoben werden, dann bewegen sie sich für eine Weile, aber dann bleiben sie irgendwann wieder liegen. Also müsse doch offenbar die Tendenz der Materie sein, in Ruhe zu verharren. Nun beobachtete er natürlich auch am Himmel, dass Dinge sich da bewegen und er schloss messerscharf, es gibt offenbar Beweger, die die Dinge in Bewegung halten. Wo sich natürlich sofort die Frage stellt, ja vielleicht gibt es auch Beweger der Beweger. Oder gibt es möglicherweise sogar Beweger der Beweger oder Beweger der Beweger der Beweger der Beweger? Das ist das Problem. Und er stellte dann fest, ja, da komme ich ja nicht raus, das ist ein logisches Problem, das nennt man infiniten Regress. Ich muss hier einen Abschlussstein setzen und den nenne ich unbewegten Erstbeweger. Das ist also so eine Lösung für ein solches Problem. Aus. Klingt politisch, ja? Kriegsähnliche Zustände und so, haben wir schon mal gehabt. Okay, so. Wir nennen diesen Anfang unbewegten Erstbeweger, ist aber physikalisch jetzt nicht so der Bringer. Man kann also auch keine Experimente machen mit dem unbewegten Erstbeweger, aber was könnte man denn sagen über den Anfang von allem? An dieser Stelle muss ich wieder zurück, 1755, da fing das alles an, Theorie des Himmels, Immanuel Kant und später dann die Kritik der reinen Vernunft. Was sind denn die Kategorien unserer Anschauung? Wie schaffen wir es denn, so etwas Irrsinniges, ich meine, wir haben immerhin Freitagnachmittag, Leute sind hier in einer Anstalt, die aus der Aufklärung stammt letztlich, Universitäten für alle, ist eine Forderung der Aufklärung, wie schaffen wir es, oder warum sollten wir uns überhaupt mit solchen dämlichen Fragen beschäftigen, wie dem ganzen Kosmos oder wie das Universum funktioniert? Wie schaffen wir das? Und wenn wir das schaffen, was könnten wir denn da vorne überhaupt sagen, beziehungsweise was können wir über den Verlauf der Welt sagen? Das Universum ist das größte Labor für Naturgesetzlichkeiten überhaupt. Die Naturgesetze sind laut Kant der Gerichtshof. Sie sind die übrigens zitierbar. Bei der Europäischen Union stellten Energiewissenschaftler die Problematiken vor bei der Energieverluste der Stromkreise, der großen Stromnetze in Europa und redeten immer und immer wieder von den sogenannten Kirchhoffschen Gesetzen, die unter anderem die Strom- und Spannungsverteilung in geschlossenen Stromkreisen dominieren, darf man nicht sagen, sondern bestimmen. Und da sie das so oft gesagt haben, waren doch tatsächlich einige der Abgeordneten irgendwann zu der Äußerung veranlasst, Gesetze, die können wir doch ändern. Es könnte sein, dass die Abgeordneten der Meinung gewesen sind, Kirchhoff, dabei würde es sich um den Verfassungsrechtler Paul Kirchhoff handeln. War aber nicht so, sondern es geht um jemand ganz anders. Also, Sie sehen schon das Problem. Ja, Naturgesetze sind unbestechlich. Ja? Naturgesetze, die von Menschen und Göttern geschrieben werden, sind, du sollst nicht aussagen, du sollst nicht und so weiter. Ne? Naturgesetze sind, du kannst nicht aussagen. Du kannst natürlich mit 180 in eine 90-Grad-Kurve fahren, aber wegen dir wird sich die Straße nicht begradigen. Raum und Zeit, auch wenn angeblich die Relativitätstheorie und so weiter. Also gut. Okay. Wie können wir ein solches Fundamentalproblem der Kosmologie überhaupt in den Griff kriegen? Mit unserem Gehirn, was im Wesentlichen dazu da ist, zu überleben. Warum sollten wir uns damit auseinandersetzen? Weil wir ursache-wirkungssüchtig sind. Die Physik ist eine der Ursache-Wirkung. Wir sind Junkies, Kausalitäts-Junkies. Wir wollen, wenn wir eine Wirkung sehen, wissen, was ist der Grund dafür. Und was ist der Grund für den Grund? Und was ist der Grund für den Grundgrund? Und so weiter. Das heißt, wir laufen das gleiche Problem rein wie der Aristoteles. Aber wir können hier an der Stelle sagen, ha, wir haben zwei ultrascharfe Messer. Das eine ist die allgemeine Relativitätstheorie. Die allgemeine Relativitätstheorie teilt mit, sobald eine Masse M innerhalb eines bestimmten Radiuses oder Volumens verpackt ist, kommt da nichts mehr heraus.
Das sind die sogenannten schwarzen Löcher. Ja, die Stimme wird tiefer, das Gravitationspotenzial auch.
Da kommt dann überhaupt nichts mehr raus. Das heißt, wir könnten, wenn wir die Masse des Universums kennen würden, könnten wir das Kleinste ausrechnen aus der allgemeinen Relativitätstheorie, die im Übrigen extrem gut bestätigt ist durch sehr, 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 sehr viele sehr, sehr präzise Messungen. Wir werden immer genauer und genauer. Könnten wir an den Anfang des Universums, wenn man uns sagen würde, was die kleinste Skala wäre oder was die Masse des Universums wäre, könnten wir eine Informationsgrenze und damit eine Kausalitätsgrenze finden. Gut, legen wir das mal zur Seite. Die allgemeine Relativitätstheorie ist also eine dieser Hypothesen, die mit ganz wenigen Annahmen experimentell extrem gut durchdacht ist. Fantastico. Wunderbar. Die Gleichung der Relativitätstheorie, da läuft damit Wasser im Mund zusammen. Herrlich. Es gibt eine weitere Theorie, die noch viel grandioser eigentlich ist, leider Gottes nicht so gut zu erklären. und die zu den Dingen gehört, wo man sich wirklich fragen muss, was machen die denn eigentlich? Die kennen die jetzt schon seit 80 Jahren, die müssen doch eigentlich wissen, worum es geht. Es geht um die Quantenmechanik. Ja, in dem Vortrag kommt, damit haben sie nicht gerechnet. Ne? Sie hatten mit was Lockerem gerechnet und jetzt kommt er mit sowas. Ja? Allgemeine Relativitätstheorie, da hat man immer so ein Gummituch und dann legt man so eine Kugel rein und dann wiegt man schon, die Masse, die krümmt den Raum, ist aber Blödsinn, die Masse krümmt die Raumzeit. Ja, wie Raumzeit, was ist das denn? Ja, mehr als diese Dimensionen, die wir so anschaulich machen können, haben wir nicht, denn unser Gehirn ist nun mal eins, was ich nicht mit vier Dimensionen arbeiten kann. Es lebt zwar in vier Dimensionen, nämlich in drei Raum- und einer Zeitdimension, aber es kann nicht mit vier Dimensionen denken. Das kriegt es nicht hin. Ich kann mir Raum vorstellen, aber dann immer nur hintereinander. Mehr ist nicht drin. Also unser Gehirn ist da beschränkt. Die Mathematik ist es nicht, das ist das Schöne, aber unser Gehirn ist beschränkt. Bei der Quantenmechanik taucht was ganz anderes auf. Bei der Quantenmechanik scheint der gesunde Menschenverstand irgendwie komplett in den Bach runterzulaufen, weil es auf einmal heißt, du kannst gerne versuchen herauszufinden, ob etwas irgendwo ist, aber so ganz genau wird man es eben dann doch nicht feststellen. Es bleibt immer eine gewisse Unbestimmtheit. Alles in der Quantenmechanik ist bis auf einen winzig kleinen Wert unbestimmt. Immer. Und du kannst noch so gut messen wollen, es geht nicht besser. Es geht nicht besser. Keine Chance. Aber die Quantenmechanik ist doch so eine tolle Theorie. Gucken Sie mal um hier. Ja? Diese Maschinen, diese digitale Elektronik hier, ich weiß jetzt nicht, welche Firma, ist auch völlig unerheblich, die benutzen es alle. Digitale Elektronik ist in Technik gegossene Grundlagenforschung, ist in Technik gegossene Quantenmechanik. Vor der Finanzkrise sind 42% des Weltbruttosozialprodukts mit Quantenmechanik erwirtschaftet worden. Nun weiß ich natürlich, dass wirtschaftlicher Erfolg kein Wahrheitskriterium ist. Das weiß ich. Ja? Aber wenn ich jetzt nochmal an meine philosophische Ebene zurückerinnern darf, das ist eine Hypothese, die ist extrem gut bestätigt. Es werden ständig irgendwo Experimente gemacht, um die Quantenmechanik zu überprüfen. Ich habe einen Kollegen in meiner Fakultät, der hat den Nobelpreis für Physik dafür bekommen, der Theodor Hensch, dass er Dinge nicht auf die 16. oder 17. Stelle genau misst oder 18., 19., 21. und 22. Stellen hinter dem Komma. Das ist Präzision. Das heißt, eine Theorie, die mehr erklären wollte als die Quantenmechanik, die muss da hinten anfangen, an der 23. oder 24. Was? Das heißt, die Quantenmechanik ist es. Die fundamentale Theorie über die Welt wird eine quantenmechanische sein oder sie wird gar nicht sein. Also nehmen wir uns die allgemeine Relativitätstheorie, tragen sie an den Anfang des Universums, mischen sie mit Quantenmechanik, nämlich mit der Heisenbergschen Unbestimmtheitsrelation und kriegen die kleinste kausal sinnvolle Struktur im Universum heraus. Nochmal, nur dass Sie, das ist didaktisch jetzt das ist eine Sollbruchstelle, wo immer Leute sagen, das habe ich jetzt. Edwin Hubble beobachtet, das Universum expandiert. Wenn das Universum expandiert, kann man gedanklich an den Anfang des Kosmos, also man kann zumindest sagen, es war früher kleiner. Wie klein kann es gewesen sein? Über alle Maße klein, das reicht nicht, also wie klein? Kausalität ist eine ganz wichtige Bedingung der Möglichkeit, überhaupt Wissenschaft zu betreiben, dass Dinge miteinander zusammenhängen. Wenn wir diesen Zusammenhang benutzen, können wir mit den besten Theorien, die wir haben, allgemeine Relativitätstheorie und Quantenmechanik, an den Anfang von allem gehen. Denken Sie aber auch. Nee, denken Sie noch nicht. Machen wir gleich. Was kommt dabei raus? Ich gehe mal hinten rum. Zur Quantenmechanik muss man immer hinten rum kommen. Ja. Hier ist sie. Hier liegt das Universum vor uns. Die kleinste kausal sinnvolle Struktur im Universum. Bleistift raus, aufschreiben. 10 hoch minus 35 Meter, dividiert durch die Lichtgeschwindigkeit, ist die kleinste sinnvolle Zeiteinheit im Universum. 5 mal 10 hoch minus 44 Sekunden. Temperatur 10 hoch 32 Kelvin, Dichte 10 hoch 96 Kilogramm pro Kubikmeter. Meine Damen und Herren, das ist der Anfang. Ja. Ja, 10 hoch 32 Kelvin. Es ist nicht so viel, ich weiß, aber wir waren auch überrascht, dass es nicht 10 hoch 48 Kelvin sind oder so. Aber jetzt mal ehrlich, jetzt mal unter uns, Sie müssen das ja nicht weiter draußen erzählen. Sagen Ihnen die Zahlen irgendwas? Aber Sie erinnern sich, dass keine Angst vor großen Zahlen. Wissen Sie noch, dass zu Beginn des Vortrags Ihnen der Vortragende erzählt hat, in einem Kubikzentimeter seien 10 hoch 20 Teilchen drin. Also wenn Sie mal einen ordentlichen nehmen. Übrigens daran merken Sie auch, dass die Naturgesetze offenbar mit Ihnen gar nichts zu tun haben. Merken Sie das? Stellen Sie sich mal vor, die Naturgesetze wären so wie Sie. Mal gut gelaunt, mal schlecht gelaunt. Ja? Die Sauerstoffmoleküle wären so wie Sie, mit anderen Worten. Die Bindungsfähigkeit der Sauerstoffmoleküle wäre an deren Laune geknüpft. Jetzt haben wir Freitagnachmittag. Ach ja, hier war ich schon mal. Nee, ich will da nicht mehr rein. Ich habe noch was anderes zu tun. Ich verbinde mich gar nicht großartig. Dann würde das bedeuten, Sie würden ersticken. Aber Montagmorgens, die jungen Wilden, Mensch, was machen wir denn hier die Woche und so weiter? Ja, ich verbinde mich mal mit dem Homo, würden Sie verbrennen. Die Tatsache, dass Sie in Ruhe ein- und aus, auch nachts, ja, dass das alles so funktioniert, hat was mit so Naturgesetzlichkeiten zu tun auf dem allerniedrigsten Niveau. Das heißt, alles das, was mit uns passiert ständig, auch mit den Zahlen, ist im Grunde genommen nur dann für uns in irgendeiner Art und Weise von Relevanz, wenn es was mit uns zu tun hat. Und der Beginn des Kosmos wäre nach der gängigen Theorie der Beginn von allem, was da war. Der Beginn des Kosmos ist der Tag ohne gestern. Es gibt also keine Zeit vor der Zeit. Es gibt keinen Raum vor dem Raum. Diese Begriffe haben überhaupt keine Bedeutung. Es war auch keiner da, der sagt so, und jetzt wollen wir mal gucken, was wir heute wieder anstellen. Nichts. In diesem methodischen Naturalismus wird alles, was zu erklären ist, erklärbar im Kosmos. Sollten Sie allerdings die Frage stellen, was hat denn das Universum für eine Form? Das ist eine Frage, die sich angesichts der Weltmeisterschaft ohnehin von vornherein schon von selbst beantwortet. Ist doch logisch. Und es ist kein Ball von Adidas. Also, wahrscheinlich war der heute schuld, obwohl die anderen haben ja auch damit gespielt. Das ist ja das Problem. Beide Mannschaften haben ja damit mit demselben Ball gespielt. Schlecht. Also das, was wir tun können in der Kosmologie, ist Innenarchitektur des Kosmos. Wir können nur innere Eigenschaften des Kosmos kriegen. Und wir kriegen innere Eigenschaften sogar für den Beginn. Aber Sie sehen, 10 hoch minus 44 Sekunden ist nicht 0 Sekunden. Und 10 hoch minus 35 Meter ist nicht 0 Meter. Das sind die kleinsten Strukturen, von denen wir überhaupt reden können. Und zugleich sehen Sie aber auch, was ich Ihnen hier vorstelle. Es ist die größte Geschichte aller Zeiten. Vom Allerkleinsten und vom Allergrößten. Der Gedanke nämlich, das Universum über eine gewisse Zeit immer weiter und weiter schrumpfen zu lassen, führt Sie zum Beispiel in das Reich der Atome. Mit Atomen können wir umgehen. Sogar mit Atomkernen. Nicht immer, aber immer öfter. Das heißt, wir haben einen Teil der Physik sogar schon ganz ordentlich verstanden, wenn es um solche Strukturen geht, die wir sogar technologisch verwenden. Und am Anfang muss das Universum deswegen eine quantenmechanische Einrichtung gewesen sein, weil da in dem Bereich der Atome und Atomkerne ist es Quantenmechanik. Gut, es ist relativistische Quantenmechanik, aber na gut, dann ist es eben relativistische Quantenmechanik. Aber der Anfang des Universums muss ein Schwankender gewesen sein. Das wird noch eine Rolle spielen. Ja, der Vortrag dauert etwas länger. Tut mir leid, da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten. Ja. Ich bereite Sie schon mal darauf vor. Es ist ungefähr hier. Ungefähr hier wird es noch eine Rolle spielen. Gehen wir an den Anfang nochmal zurück, damit Sie mal eine Ahnung haben, wovon hat denn der Mann jetzt da gesprochen? 10 hoch minus 35 Meter, kann man das greifen? Nein. Dass Atome klein sind, das merken Sie schon daran, dass ein Gramm von ihnen aus 10 hoch 24 Atomen besteht. Also das sind nochmal vier Größenordnungen mehr als die Anzahl der, ne? Ja, also Anzahl der Sauerstoffmoleküle hier sind 10 hoch 20, sie bestehen zu 10 hoch 24 Teilchen pro Gramm. Also da ist schon allerhand drin und die Dinger müssen wahnsinnig klein sein. Das, was Sie da hören, 10 hoch minus 35 Meter, ist noch 20 Größenordnungen kleiner als der Atomkern. Also relativ zu den winzig kleinen Atomen ist der Atomkern noch mal kleiner. Also, wenn das Wasserstoffatom, Wasserstoff, Periodensystem der Elemente, wer hatte Kartendienst? Ja, erinnern sich? Wasserstoff ist das erste Element, dann kommt Helium, Lithium, Beryllium, Bohr und so weiter. Kriegen wir gleich noch. Ganz wichtig, nach 3 Minuten werden wir uns da. Wenn das Wasserstoffatom so groß ist wie ein Bundesliga-Stadion und das 1s-Elektron, erinnern Sie sich noch, das auf irgendeinem Orbital da im Innern da rumrast, wenn das auf dem äußersten Tribünenrang herumschwirrte, dann wäre ein Atomkern in diesem Modell, also das Elektron rast auf dem äußersten Tribünenrang drumherum, wäre ein Atomkern so groß wie ein Reiskorn im Mittelpunkt am Anstoßkreis. Und dazwischen? Nichts. Die Lehre der Atome wirft die Frage auf, was einen an der Flasche Cognac eigentlich so besoffen macht und man eigentlich nichts zu sich genommen hat. Daran sehen Sie, das kann nicht alles sein. Es muss noch Verbindungen geben, die hier ebenfalls von einer gewissen Relevanz sind. Das will ich aber mal zur Seite lassen. Also die Kleinheit der Atomkerne und dann noch 20 Größenordnungen kleiner. Ja, du lieber Gott, der gehört hier eigentlich jetzt in den Vortrag nicht rein, aber trotzdem. So klein hat das Universum angefangen. Wenn es stimmt. Also wenn es überhaupt sinnvoll ist, es so zu machen. Aber das ist der einzige Weg, den wir momentan haben. Die beiden Goldmedaillengewinner der Physik, nämlich allgemeine Relativitätstheorie und Quantenmechanik, die extrapolieren wir an den Anfang des Kosmos und landen bei der kleinsten Skala, die überhaupt nur denkbar ist. Und die Verbindung des ganz Großen mit dem ganz Kleinen, das ist die ganz große Verbindung der modernen Physik. Dass wir den Kosmos betrachten als ein Laboratorium für Elementarteilchenphysik. Also hier in Frankfurt sind ja auch Leute an einigen Experimenten unten am LHC beteiligt. Der Large Hadron Collider ist keine Maschine zur Produktion von schwarzen Löchern. Da gibt es in der Schweiz ganz andere Produktionsstätten. Sie wissen, was ich meine. Ja? Wunderbar. Naja, in der Stadt, wo die Banken so stark sind wie hier, da ist er, müsst ihr ja hier auch vorsichtig sein, dass hier keine schwarzen... Na gut. Dabei hatten wir in München ja auch so einen Fall. Ne? Die bayerische... Naja. Hypo-Albtraum Adria hieß es, glaube ich. Oder so ähnlich. Gut. Wo war ich stehen geblieben? Genau. Also, was am Large Hadron Collider gesucht wird, ist die Physik des Anfangs des Kosmos. Da geht es nicht darum, irgendwelchen Theorien nur nachzugehen. Es geht auch darum, herauszufinden, ob diese Theorie von Peter Higgs, nämlich, dass es ein skalares Feld gibt, was überall wirksam sein müsste, ob es so ein Feld tatsächlich gibt, was gewissen Elementarteilchen Massen vermittelt, sondern es geht auch darum zu überprüfen, ob diese Geschichte vom Allergrößten hin zum Allerkleinsten erzählt werden kann. Dann gibt es nämlich nur, die Hypothese ist, Achtung Philosophie, es gibt nur eine Natur und dann gibt es auch nur eine richtige Physik. Alles ist eins. Es gibt keine Bereiche in diesem Universum, die irgendwie naturgesetzlich voneinander getrennt sind. Deswegen zum Beispiel auch die Hypothese, der Außerirdische ist auch nur ein Mensch. Wie Sie noch sehen werden, wir kennen das gesamte Periodensystem der Elemente, da werden zwar immer noch wieder hinten welche drangebaut, aber diese Elemente sind nur unter großem technischen Aufwand zu bauen, die superschweren Elemente. Wir kennen alle stabilen Elemente im Kosmos. Da gibt es keine Lücken, ist ja kein Wunder. Denn die Definition eines chemischen Elements ist die Anzahl der Protonen im Kern. Zwischen 1 und 2 gibt es keine ganze Zahl mehr. Ja, deswegen kennen wir inzwischen alle. Das Periodensystem der Elemente ist wie eine Briefmarkensammlung der Deutschen Demokratischen Republik. Da kommt nichts mehr dazu. Vorbei. Vorbei. Und denken Sie dran, wenn das so stimmen sollte mit den Naturgesetzlichkeiten, ich komme gleich wieder zum Anfang des Kosmos zurück, keine Bange, können Sie solche Fragen beantworten wie, kann sich auf einem Planeten, der komplett von Wasser umgeben ist, Raumfahrttechnologie entwickeln? Können Lebewesen in einem solchen Planeten Raumfahrttechnologie entwickeln? Hypothese, die Naturgesetze gelten überall im Universum. Zur Raumfahrttechnologie gehört Hochspannungstechnik. Hochspannungsexperimente unter Wasser macht man aber nur genau einmal. Und dann nie wieder. Okay. Das ist diese Evolutionsdenke. Ja, es wird immer mal wieder was probiert, ist aber, ne, es gibt Hypothese, es gibt fliegende Elefanten. Antwort, ja, aber die waren zu schwer, sind alle abgestürzt und haben sich nicht mehr weiter vermehren können. Ne? Hypothese, Affe ist zu kurzsichtig, greift am Ast vorbei, flumm. Also, kurzsichtige Affen sind sicherlich nicht unsere Vorfahren. Garantiert nicht. So, ne, ist klar. So. Wenn wir mit dieser Hypothese arbeiten und wenn wir am LHC irgendwas finden werden, hat das direkt Auswirkungen für unsere Vorstellungen vom Kosmos, von den frühen Phasen des Kosmos. Allora. Wenn das Universum sich also, weil es einfach zu viel Energie gehabt hat, ausbreitet, denn das ist ja noch der Grund dafür, müssen wir uns mal überlegen. Sagen Sie mal, Herr Lesch, warum breitet sich eigentlich das Universum aus?
Das kann ich Ihnen auch nicht sagen. Ja, aber es muss doch irgendeinen Grund dafür geben. Ja, wir haben doch keinen gefunden. Ja, aber sagen Sie mal, aber beobachtet haben Sie es? Ja, ja, sicher. Wie sicher? Naja, wir interpretieren alle Beobachtungen inzwischen im Rahmen einer expandierenden Kosmologie.
Ja, und warum expandiere ich nicht, Herr Lesch?
Ja, das ist... Sie sind doch... Waren Sie nicht früher dünner? Also wir haben hier eine ganze Reihe von, das ist so schön, das zu spielen mit jemandem, den man nicht sieht, aber Sie sehen ihn alles wunderbar. Wir haben eine ganze Reihe von Problemen ganz geschickt umgangen. Was ist der Grund dafür, dass das Universum sich in seine Existenz geworfen hat? Keine Ahnung. Denn dieser Grund muss vor dieser kausalen Grenze gelegen haben, die ja so wahnsinnig klein war. Wir haben keine Ahnung. Aber es muss einen Grund dafür geben. Was könnte es denn sein? Könnten innere Eigenschaften des Kosmos ihn zum Blähen gebracht haben? Und wenn der Mann fragt, expandiere ich, warum bin ich denn nicht, expandiert denn alles?
dann kommt man auf den Zoo der Kräfte. Es gibt vier Kräfte im Universum, die unter anderem dafür sorgen, dass man abgesehen von der Aufnahme von Nahrung und so weiter eigentlich im Allgemeinen nicht expandiert. Das heißt, es gibt organische Chemie, die kann einen schon mal expandieren lassen, aber ansonsten ist alles normal. Die Erde expandiert nicht, der Abstand der Erde von der Sonne hat sich über die 4,56 Milliarden Jahre auch fast überhaupt nicht verändert. Die Sonne expandiert auch nur dann, wenn sie ihre endlichen Brennphasen erreicht hat. Aber zum Beispiel, denken Sie nur dran, Andromeda. Übrigens, das ist eine Galaxie, Andromeda, wenn ich noch mal an den Anfang des Vortrags erinnern darf. Wenn Sie eine ganz wunderbare Nacht haben, also eine Nacht, die so total dunkel ist, dann können Sie im Norden einen kleinen Nebelfleck sehen. Und das ist die Andromeda-Galaxie. Die ist über 2,2 Millionen Lichtjahre von uns entfernt. Und diese Galaxie kommt auf die Milchstraße zu. So sieht es nämlich aus. Wir haben sofort Urlaubssperre, seitdem wir das wissen, ist sofort Urlaubssperre bei uns. Denn in 4 Milliarden Jahren wird Andromeda hier vor der Haustür sein. Das wird ein Himmel werden. Ja, ja. Ich sehe schon, wir wissen jetzt schon, das sind ganz andere Bereiche als die Legislaturperioden von Politikern. Das ist übrigens interessant, die Sternwarte, an der ich arbeite, ist das Institut für Astronomie und Astrophysik, ist die ehemalig königlich bayerische Sternwarte. Und zu den Zeiten, als Bayern noch ein Königreich war, respektive ein Prinzregent das Land regierte, wurde jedes Mal, so alle 2 bis 3 Monate, wurde der Hofastronom an den Hof gebeten und er solle nun mal erklären, was sich am Himmel so tat. Ich bin jetzt seit 15 Jahren in München. Glauben Sie jetzt mal irgendwann mal einen Ministerpräsidenten an, ach Mensch, können Sie mir nicht mal ein Horoskop legen, Herr Lesch, oder irgendwas? Ne? Wenigstens sowas, ja? Denn wir kriegen viele Briefe, Institut für Astrologie und Astrophysik. Wunderbar, wunderbar. Ja, Gott. Der Anfang von allem, nämlich dieser Urknall, muss alle Eigenschaften enthalten, die wir heutzutage vom Universum tatsächlich erklären wollen. Wir wollen erklären, wie das Universum expandiert. Wir wissen es nicht. Wir wissen, es gab eine Phase im frühen Kosmos, wo das Universum wahnsinnig expandierte, über alle Maße expandierte. Sonst können wir die Beobachtungen, die wir heute gemacht haben, gar nicht erklären. Das ist die sogenannte inflationäre Kosmologie. Es muss über alle Maße auseinandergeflogen sein. Und wir wissen natürlich heute auch, es gibt 4 Grundkräfte. Gravitation, die normalerweise die Expansion des Universums eher behindern würde, nämlich abbremsen würde. Es gibt die elektromagnetische Wechselwirkung, die kennen wir alle. Also schrauben Sie in die Steckdose und dann werden Sie schon sehen. Lieber nicht. Es gibt die beiden Kernkräfte, eine sehr starke, eine sehr schwache. Die Gravitation ist die schwächste von allen Kräften. Aber sie gewinnt immer, denn sie ist nicht abschirmbar. Ich kann Ihnen in so einem Vortrag natürlich nicht die gesamte Geschichte des Kosmos erzählen, aber auf eine Sache will ich unbedingt hinaus. Nämlich immer wieder auf diese Ausgangsbeobachtung, dass das Universum heute so wahnsinnig leer ist. Und dann war es doch früher so klein, es war so voll. Wie soll das Universum aus diesem Zustand sich in diesen Zustand entwickelt haben? Und dann auch noch sowas hier. Also Kohlenstoffeinheiten. Wo kommen die denn her? Am Anfang, als das Universum noch relativ jung war, entstanden nur die Elemente Wasserstoff und Helium, ein bisschen Lithium gegen die Depression, ein bisschen Beryllium und Bohr. Mehr brachte dieser Kernreaktor zunächst mal gar nicht zustande. Abgesehen also von der Problematik der Expansion kann man das verstehen. Das ist gute, ordentliche Kernphysik. Sagenhaft, damit kann man richtig ordentliche Physik machen. Man kann kosmologische Beobachtungen machen, woraus hat das Universum bestanden, bevor es anfing, Sterne zu erzeugen und wie sind die überhaupt in die Gänge gekommen, die Sterne und Galaxien. Das soll der Rest des Vortrags sein. Jetzt denken Sie dran, dass der Anfang des Universums, wie immer er auch gewesen ist, er war auf jeden Fall ein quantenmechanischer Anfang. Und dieser quantenmechanische Anfang ist automatisch verbunden mit Schwankungen. Es ist nichts wirklich fest. Alles schwankt. Die Zeit schwankt, der Ort schwankt, die Energie schwankt, die Masse schwankt, alles schwankt. Alles. Selbst die Sprache müsste schwanken. Leider Gottes habe ich nicht so ein Tremolo in der Stimme, wie ich das machen könnte. Aber wenn ich es könnte, würde ich es tun. Da alles schwankt, schwankt auch die Dichte. Wie immer die Teilchen in die Welt gekommen sind, diese Schwankungen in der Dichte führen nun genau zu dem Effekt, von dem eben gerade die Rede war, dass nämlich die Schwerkraft nicht abschirmbar ist. Da, wo ein bisschen mehr ist, ist die Schwerkraft ein bisschen stärker. Und weil sie dort ein bisschen stärker ist, fließt das Material dahin, wo sie ein bisschen stärker ist. Was dazu führt, dass die Dichte sich noch weiter erhöht, was wiederum dazu führt, dass die Schwerkraft noch stärker wird. Ha. Kein Wunder. Ja, wie heißt es so schön? Wo Darbe sind, fliege Darbe hin. Also, der Teufel scheißt auf die größten Haufen.
Tatsächlich, das ist genau so.
Das ist diese ganze Zins- und Zinseszins-Geschichte.
Ja, genau so funktioniert das.
Die schwächste aller Kräfte, und das merken Sie wirklich, wie schwach sie ist, merken Sie, wenn Sie mal von einem Hochhaus runtergefallen sind. Also, sagen wir mal so 70., 80. Stock und Sie haben am Anfang freie Bahn, ja, in Richtung Erdmittelpunkt. Volles Rohr, immer weiter. Und Sie, ja, das kann man auch genießen, freier Fall, wunderschön. Wenn Sie dann aber unten ankommen, an der Erdoberfläche, da spüren Sie auf einmal einen merkwürdigen Widerstand. Auf den Sie eigentlich nach dieser Rede gar nicht gefasst sein dürften. Weil Sie, hey, der hat mir doch erzählt, die Gravitation sei die Königin aller Kräfte, wieso komme ich denn nicht bis zum Mittelpunkt der Erde? Weil eben, dummerweise, die elektromagnetische Wechselwirkung, elektromagnetische Kraft, und das ist ja die, die die Materie hier unten zusammenhält, die ist 10 hoch 36 mal stärker als die Gravitation. Ha! Und das führt dann zu dem Problem, dass Sie keine Erinnerung mehr haben an den Sturz. Ja? Weil nämlich die Bindungsenergien Ihrer Moleküle diesen Fall hier nicht aushalten. Also Ihre Moleküle werden das nicht überstehen. Deswegen machen Sie es nicht. Bitte. Solche Experimente kann man nicht gebrauchen. Also wenn hier am Anfang alles tatsächlich schwankte und die Schwerkraft so wahnsinnig, so außerordentlich schwach ist, dann gibt es ein Problem. Das kann ich Ihnen jetzt schon mal sagen. Wenn das Universum zu schnell expandiert, dann kommen wir nie in den Zustand, dass der größte Teil des Universums so total leer ist. Und dass es hier und da und dort mal Materieverdichtungen gibt. Dann breitet sich das Universum einfach wahnsinnig schnell aus und immer wenn sich die Materie ein bisschen irgendwo verdichtet, wird alles davon geblasen. Es gibt überhaupt keine Strukturen. Wenn das Universum hier also am Anfang zu schnell expandiert, ist vorbei. Dann gibt es uns nicht. Sollte das Universum allerdings zu langsam expandieren, dann wird alles zu einem einzigen Objekt zusammenfallen. Und es gibt genau eine Lösung dazwischen, die genau die richtige Expansionsgeschwindigkeit hat, sodass die Gravitation im Laufe der Zeit die Dinge verdichten kann zu Gasklumpen und aus denen werden dann irgendwann Sterne werden, aus denen werden irgendwann auch Galaxien, die werden immer nachrücken. Die Materie, Sie wissen ja, hier und da und dort, überall, wo es ein bisschen dichter ist, da fließt die Materie hin. Da fließt sie hin und das Universum entleert sich. Man kann praktisch hier jetzt den gesamten kosmologischen Ablauf des Universums kann man sehen. Am Anfang war die Materie sehr homogen verteilt. Es gab so ein paar kleinere Schwankungen, ganz winzige Schwankungen. Wenn die Theorie stimmt, Achtung, ich könnte mich auch irren, wir irren uns empor. Glauben Sie mir kein Wort. Also, wenn es so sein sollte, dass die Quantenmechanik recht hat, dann, bitteschön, dann wäre das Universum ein schwankender Anfang gewesen. Das heißt, wir hätten hier so Gasverdichtungen, die würden sich langsam verdichten. Das Universum würde expandieren, aber die Gravitation wäre stark genug, die Materie zusammenzuholen. Es müssten sich riesige Leerräume gebildet haben. Spätestens nach einigen Milliarden Jahren müsste das Universum zum erheblichen Teil leer sein. Und ich verrate Ihnen nichts Neues wahrscheinlich. 75% des Universums heutzutage sind völlig leer. Völlig. Da ist nichts, gar nichts. Können Sie mit dem Teleskop hinhalten, wie Sie wollen. Kommt kein Photon, nichts, gar nichts. 60 Stunden auf einen Punkt. Zen. Das ist eine Art von Zen-Astronomie. Bumm. Sehe nichts, gar nichts. Wunderbar. Aber das Universum ist aus diesem homogenen Etwas an, hat es angefangen. Das können wir jetzt verstehen mit Hilfe der Gravitation. Gut, so weit, so gut. Aber woher kommen dann diese schweren Elemente zum Beispiel, aus denen Sie und ich bestehen? Sauerstoff, Fluor und so weiter. Hier, Jod für die Lynchdrüse und so weiter. Woher? Sterne. Die Sterne sind die allerersten Strukturen im Universum, die tatsächlich Licht bringen. In diesen Sternen wird das gesamte Periodensystem der Elemente erbrütet, durch die Fusion, durch die Verschmelzung von Atomkernen. Das ist übrigens der Grund, weshalb man eine Kraft braucht, die noch stärker ist als die elektromagnetische. Damit die Atomkerne zusammenhalten, denn spätestens ab Helium, Element Nummer 2, hat man zwei Protonen im Kern, in diesem kleinen Kern. Erinnern Sie sich noch? Das war das Reiskorn im Fußballstadion. Wissen Sie noch? Haben Sie schon wieder verdrängt. Nicht vergessen, nur verdrängt, ich weiß. Also, dass überhaupt Protonen in einem Atomkern zusammenhalten und sind ja gleichnamige Ladungen, sind ja die gut gelaunten, ja, dass die es nicht auseinanderreißt, dazu braucht es eine Kraft, die den Kern zusammenhält. Und damit die Atomkerne sich aber innerhalb eines Sterns verändern können, dazu braucht es eine schwache Wechselwirkung. Ich könnte Ihnen noch stundenlang übrigens was darüber erzählen, was für eine geile Geschichte es ist, dass es einem gelingt, eine Wechselwirkung wie die elektromagnetische, positiv, negativ, mit der schwachen Wechselwirkung zu einer elektroschwachen Wechselwirkung zu vereinigen. Aber gut, das kann ich jetzt hier nicht leider nicht erzählen. Also, der entscheidende Punkt ist jetzt, was ich Ihnen unbedingt noch erzählen will, ist, das kann man verstehen, die Strukturierung des Universums kann man verstehen. Was wir nicht verstehen ist, dass das Universum gerade die Eigenschaften hat, die es haben muss, damit es dazu kommen konnte, dass sich Planeten bilden konnten, schwere Elemente bilden konnten und so weiter. Wobei man natürlich sagen muss, Man soll sich nicht darüber wundern, dass die Katze da die Löcher im Fell hat, wo sie ihre Augen hat. Man kann sich auch blöd staunen. Ja? Ich meine, wenn die Welt nicht so wäre, dann würden wir jetzt hier nicht sein. Gut, wäre es eben doof. Ja? Also man soll sich übertreiben mit dem Staunen. Aber es hilft, wenn es darum geht, sich wissenschaftliche Fragestellungen aufzuwerfen. Nämlich, was wäre eigentlich, wenn die Welt anders wäre? Wenn Sie das tun, dann kriegen Sie vor allen Dingen ein Gefühl dafür, wie enorm verflochten die Welt ist und wie wohl aufgehoben wir in dieser Welt agieren können. Was letztlich auch die Verantwortung derjenigen oder von uns allen tatsächlich begründet, was wir mit der Natur machen. Die Natur ist eine fantastische Angelegenheit. Wenn wir vorsichtig mit ihr umgehen, wir haben schon ein Paradies. Wenn wir es nicht vermasseln, dann haben wir hier für Milliarden Jahre die Möglichkeit, paradiesische Zustände zu schaffen. Wir müssen nur noch ein paar Begriffe aus unserer Gedankenwelt rauskriegen und dann könnte es klappen. So Profitgier und so weiter, so weg, dann könnte es hinhauen. Also, was... Sie können sich gar nicht vorstellen, was sich in meinem Kopf abspielt, wenn ich diesen Vortrag halte. Habe ich heute Morgen ja wieder gelernt, dass also das Gehirn selbst von Erwachsenen immer sich noch weiter verändert. Ja doch, das Gehirn verändert sich auch noch während eines Vortrags, währenddessen. Also es gibt richtig neue Verschaltungen sogar. Also und wenn Ihnen der Vortrag gefallen hat, dann könnte es sogar ein paar Verschaltungen geben, dass Sie sich noch daran erinnern, was ich Ihnen erzählt habe. Lauter so Geschichten, unglaublich. Zurück zum eigentlichen Punkt, was ich noch... Ich kann... wo sind die Organisatoren? Ich kann noch einen Moment. Ne? Ja. Wunderbar, okay, gut. Geht noch was? Okay. Also 5 Minutes geht noch. So, das ist ein bisschen lang. Okay. Ich hatte Ihnen ja noch die Geschichte versprochen von dieser Theorie und darum wird es natürlich, also das, was ich Ihnen die ganze Zeit erzähle, das ist ja ganz Pädagoge, Pädagoge, Pädagoge. Ich habe Ihnen so subkutan unter die großen Rinde eine Kosmologie geschmuggelt. Ich weiß nicht, ob Sie es gemerkt haben, das ist die Kosmologie vom Urknall. Diese Kosmologie ist 1948 zum allerersten Mal aufgeschrieben worden und diese Kosmologie und die, was zugleich erklärt, weshalb wir uns mit dem Universum überhaupt beschäftigen, was es mit uns zu tun hat, weil das Universum die größte Kulisse der Naturwissenschaften überhaupt ist, haben sich die Autoren damals aufgemacht und gesagt, okay, wenn es stimmen sollte, dass die Physik von heute die Naturgesetzlichkeiten beinhaltet, die auch am Anfang im Universum gültig gewesen sind, dann können wir Vorhersagen machen. Wie es gewesen sein muss damals, klingt ein bisschen komisch, eine Vorhersage über das damals, wie jetzt? Ja, man konnte damals ja noch nicht hingucken, also damals heißt jetzt 1948. Da hatte man zwar gesehen, dass das Universum expandiert, aber man wollte gerne Informationen darüber haben, wie es am Anfang im Universum gewesen ist. Könnte man solche Informationen herausfinden? So, jetzt müssen wir mal hier einen kleinen intellektuellen Bruch in diesem Vortrag machen. Ein schöner, deutscher, ordentlicher Vortrag findet grundsätzlich hinter einem Katheter statt. So. Wir wollen uns heute folgender Grundfrage stellen. Wem glauben Sie mehr? Erster Fall. Wir haben hier vorne diejenigen, die die Urknalltheorie entwickelt haben. Mit ihren Vorhersagen. 3 an der Zahl. Und diese 3 behaupten nun, durch Experimente und Beobachtungen seien, durch ihre eigenen Experimente und Beobachtungen seien ihre eigenen Vorhersagen bestätigt worden. Jetzt gehen Sie mal von sich aus. Na? Oder glauben Sie diesen Herren hier, die überhaupt keine Ahnung von Kosmologie haben, die auch das Modell überhaupt nicht kennen, und nur durch absolut reinen Zufall genau das gefunden haben, was diese Herrschaften mittels ihrer Theorie vorhergesagt haben. Jetzt müssen Sie sich folgen, und genauso ist es, also jetzt mal, ich meine, es gibt ja das Fach Wissenschaftstheorie, da wird ja dann ausgewälzt, warum manche Wissenschaften so erfolgreich sind und welche Theorien gut sind und so weiter. Wunderbar. Aber jetzt will ich Ihnen mal einen Fall von Wissenschaftstheorie vorspielen, das ist so grandios. Also hier haben wir tatsächlich die Leute, die haben 1948 die Urknallmodell vorgestellt. Mit unter anderem der Vorhersage, wenn es einen Anfang gegeben hat, einen heißen Anfang, Sie erinnern sich, 10 hoch 32 Grad, 10 hoch 96 Kilogramm pro Kubikmeter, wenn es einen solchen Anfang gegeben haben sollte, dann müsse man von diesem Anfang heute immer noch überall im Universum, an allen Stellen, wo immer man hinschaut, eine kosmische Hintergrundstrahlung beobachten. Die müsse da sein. Die müsse bei irgendwelchen Frequenzen sein, irgendwo im Gigahertzbereich, man weiß es nicht so genau, aber so ungefähr können wir es ausrechnen. So Pi halbe mal Daumen. Vorhersage war klar und sofort haben sich einige Gruppen aufgemacht, diese Strahlung zu suchen. Und während ich das jetzt erzähle, müssen Sie sich vorstellen, sind Gruppen dabei, die suchen nach dieser Strahlung. Intensiv. Warum suchen sie nach dieser Strahlung? Natürlich, weil sie finden wollen. Und, warum noch? Stockholm. Ja? Ja, logisch. Schotter, Kronen, Öre. Ja? Klar, Ruhm und so weiter. All diesen ganzen Kram. Wunderbar. Aber natürlich auch, weil sie wissenschaftliche Erkenntnisse über den Beginn der Welt finden wollen. Gut, okay. So. Währenddessen, also wir lassen jetzt einfach mal die Zeit laufen, 1948, Gruppen in Amerika, überall auf der Welt, suchen nach dieser Hintergrundstrahlung. Im 1962 fangen zwei Radioingenieure an, einen Empfänger in eine Antenne zu bauen und sie sollen Störgeräusche am Himmel, sollen sie untersuchen, ob es irgendwelche Störquellen am Himmel gibt. Und sie finden auch Störquellen am Himmel, die sie dann von den entsprechenden Karten, Himmelskarten abziehen können. Was aber in Ihrem Empfänger übrig bleibt, und das ist für einen Radioingenieur eine absolute Katastrophe, ist so ein Brummen. Praktisch, der Empfänger rauscht. Das will man nicht als Radioingenieur. Niemand, der sich mit Radiotechnologie beschäftigt, möchte einen rauschenden Empfänger haben. Das Rauschen muss klein sein, dann ist es ein gutes Rauschen. Aber dieses verfluchte Rauschen ist nicht wegzukriegen. Na gut. Was macht man als Ingenieur? Man macht das, was man immer macht. Man guckt, ob vielleicht irgendeiner den Kühlschrank angelassen hat. Kann ja schon mal sein, dass das irgendwie noch nachbrummt. Dann haben sie noch eine biologische Quelle gesucht, weil es könnte sein, dass Tauben ihnen die Hornantenne voll gekackt haben. Das war aber auch nicht der Fall. Also kurzum, die Suche nach dieser Rauschquelle, die überall gleichmäßig am Himmel zu sehen war, die hatten keine Lösung. Aber was die beiden Herrschaften gemacht haben, war, sie haben sich auf eine Reise durch die USA gemacht, haben also in wissenschaftlichen, physikalischen Kolloquien vorgestellt, sie wüssten es auch nicht, es wäre ihnen peinlich, sie hätten eine Quelle am Himmel, sie wüssten nicht, wo die sei, wo immer sie ihre Hornantenne hinhalten würden, überall wäre diese Quelle da. Unter anderem haben sie dieses Rauschen natürlich auch Gruppen vorgestellt, die schon seit Jahrzehnten genau danach gesucht haben. Ja, da haben einige schon nicht mehr geschlafen. Es heißt, dass in Princeton, als sie das in Princeton vorgestellt haben, die Herrschaften dort reihenweise ihre Bleistifte durchgebissen haben sollen. Weil sie genau gemerkt haben, Stockholm kannst du vergessen. Ja? Die beiden haben die kosmische Hintergrundstrahlung entdeckt und haben dafür auch einen Nobelpreis bekommen. Aber ist das nicht wahrscheinlich der schönste Beweis, dass wir mit unserer Urknalltheorie auf dem richtigen Weg sind, dass Leute, die erstmal überhaupt keinen Schimmer davon haben, genau das finden, was eine Theorie vorhersagt? Also ich finde, das ist ein ziemlich starker Beweis dafür, dass es so falsch nicht sein kann. Dieser Vortrag wird Ihnen möglicherweise einen kleinen Eindruck vermittelt haben davon, was das Universum alles mit Ihnen zu tun hat. Es war mir ein außerordentliches Vergnügen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend, eine schöne Nacht und machen Sie es gut. Vielen Dank.
Danke, vielen Dank. Danke, die Herren. Danke.
So, danke. Vielen Dank. Dankeschön. Danke sehr. Danke sehr. Danke. Danke. Vielen Dank. So.
So.